Danke vielmals für das Lied. Ich werde Dario bitten, um noch ein anderes Lied vorzubereiten. Und ich dich bitte, sobald die anderen hier von der Bühne weg sind, damit mit Inbrunst zu spielen. Warte, ich helfe auch noch mit. Mach nochmal. Danke. Das ist das Lied zum Einstieg von der Predigt. Bravo! Wir kommen noch darauf zu sprechen. Das Königreich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede, Freude und Kraft im Heiligen Geist. Genau. Ihr mögt euch erinnern, das sind die zwei Verse, die sagen, das Königreich ist. Meistens heißt es ja, das Königreich ist wie. So tut ja Jesus dann mit der Parabel. Zum Beispiel, es ist wie ein Schatz im Feld. Aber dort, wo es heißt, das Königreich ist, dort heißt es Gerechtigkeit, Friede, Freude und Kraft im Heiligen Geist. Okay, das sind zwei Verse. Beim ersten kommt Gerechtigkeit, Friede und Freude. Wir haben Gerechtigkeit schon angeschaut. Wir schauen jetzt Frieden an. Kraft haben wir ein bisschen vorgezogen, weil es einfach zu den Pfingsten so gut gepasst hat. Darum haben wir Kraft schon bereits auf Pfingsten genommen. Wir haben gesagt, wir wollen diese vier Begriffe anschauen. Heute Königreich des Friedens. Königreich Gottes ist nicht eine Theorie oder eine Abstraktion, sondern es ist die Herrschaft von Gott angewandt, da und jetzt, hier in Raum und Zeit. Jetzt und da. Angewandt. Praktisch. Hat mit Theorie gar nichts zu tun. Man kann schon theoretisieren darüber, es bringt einfach nichts, bis man es in Praxis setzt. Königreich Gottes ist Praxis. Und zwar die angewandte Herrschaft dieses Königs. Wahrscheinlich stimmen da mit mir überein, ich weiß es nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das Wichtigste an der Bibel ist, dass Gott sich offenbart. Die Bibel ist eine Offenbarung über, wer ist Gott. Das ist das Allerwichtigste in der Bibel. Dabei geht es nur zweitrangig um Menschen. In erster Linie geht es um Gott. Das ist etwas, was wir manchmal ein bisschen vergessen. Wenn wir sehr um uns drehen, ich auch. Wenn wir uns um uns denken und wie geht es mir und was brauche ich und so. Aber die Bibel ist eigentlich klar, dass es in erster Linie um Gott geht. Ich verstehe das Hauptziel der Bibel so, dass Gott sich den Menschen offenbart und der Mensch soll erkennen, wer Gott ist und deshalb, wie er soll leben vor dem Gott. So verstehe ich das Hauptziel der Bibel. Darum gibt es die. Gott offenbart sich. Kann ich auch theologisch mal begründen, wenn ihr das wollt. Das Hauptsubjekt der Bibel ist immer Gott und nicht der Mensch. Der Mensch ist schon wichtig, aber ist nicht das Hauptsubjekt. Die Hauptperson ist immer Gott. In diesem Kontext möchte ich also Königreich Gottes setzen, mit Fokus auf Gott. Und Königreich des Friedens möchte ich anschauen aus dieser Perspektive. Aus der Gott-Perspektive, mit Bezug auf Gott. Oder die Bibel ist voll von Frieden. Frieden ist ein riesiges Thema. Da können wir aus allen verschiedenen Perspektiven anschauen. Und es ist selbstverständlich auch eine soziale Frage. Krieg und Frieden und so weiter, oder? Es ist selbstverständlich eine Frage, wo bin ich im Frieden mit meinem Nächsten? Das ist wichtig. Aber es ist nicht primär. Das ist eine These, die ich hier behaupte. Ihr könnt es gerne prüfen. Wir können auch gerne darüber diskutieren. Das ist nämlich das, was schade ist an der Predigt, du kannst nicht diskutieren. Du kannst nicht ringen miteinander. Ich finde das ein bisschen schade. Okay, ich möchte es anschauen, Königreich des Friedens aus der Perspektive Gott. Wobei wir nicht vergessen dürfen, dass die Auswirkung vom Frieden mit Gott eben eine Auswirkung hat auf den Frieden zwischen den Menschen. Ist aber eher kollateral oder konsequenziell, ist vielleicht ein schönerer Begriff. Also aus dem Frieden mit Gott kommt eben dann auch der Frieden mit den Menschen. Ich möchte konkreter werden. Das Königreich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude und Kraft im Heiligen Geist. Römer 14 und 1. Korinther 4. Gerechtigkeit oder Rechtschaffenheit müssen wir haben vor wem? Vor Gott. Also Gerechtigkeit oder Rechtschaffenheit vor Gott. Ich habe es gerade noch eine Folie gemacht dazu. Haben wir da die Folie oder schlaft mein Computer mittlerweile? So. Gerechtigkeit, Friede, Freude und Kraft im Heiligen Geist. Gerechtigkeit vor Gott. Primär. Friede mit Gott. Freude an Gott. Ich kann euch noch Verse dazu geben, wenn ihr möchtet. Zum Beispiel Gerechtigkeit vor Gott, Psalm 111, Vers 7. Gott ist gerecht. Und derjenige, der gerecht ist in Gottes Sicht, wird leben. Die Bibel ist voll von dem. Oder die Freude an Gott, der kennt ihr. Die Freude des Herrn ist unsere. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wo steht da? Weißt du jemand? Ich meine, dass ich Neues Testament ist, aber nicht Neues Testament. Nehemiah 8, Vers 10. Also die Freude an Gott ist entscheidend. Und Kraft kommt von Gott. Der Begriff, der da gebraucht wird, Kraft, wo der Paulus das sagt, im Korinther, ist Dynamis. Und Dynamis gleich Heiliger Geist. Also die Kraft, die da kommt, ist Geisteskraft, keine andere. Ich kann mit Absolutheit sagen dort. In diesem grossen Kontext möchte ich den Frieden stellen heute Morgen. Es geht um Frieden mit Gott. Und daraus resultiert dann der Frieden mit den Menschen. Auf das würde ich nicht allzu sehr eingehen, obwohl es auch wichtig ist. Aber es ist sekundär. Und schaut, wenn wir den Vers anschauen, dann wird es auch klar, dass es sekundär ist. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Der Kraftvers ist der andere. Das ist dann der 1. Korinther-Vers. Und jetzt schaut der nächste. Wer darin Christus dient, also auch in dem Fall in Gerechtigkeit, in Friede und Freude, wer im Friede Christus dient, der ist Gott wohlgefällig. Nummer eins. Und sekundär. Und auch noch von den Menschen geschätzt. Also in erster Linie ist er Gott wohlgefällig. Das ist die wichtigste, primäre Dimension von Frieden. Frieden mit Gott. Seht ihr Priorität? Das ist in dem Vers sehr klar, aber es ist auch sonst in der Bibel klar. Wir freuen uns an Menschen, die Frieden im Herzen haben, die Frieden bringen zu anderen. An dem freuen wir uns. Ein Mensch, der Freude hat, ein Mensch, der gerecht ist, ist aber sekundär. Also fangen wir mal an mit einer Wortstudie. Altes Testament gibt es verschiedene Begriffe. Der wichtigste wahrscheinlich Shalom. Frieden, den kennen wir. Ich habe hier den Griechisch genommen, weil wir eben hier von dem Königreich redet und von dem Königreichsvers im Römer. Habe ich jetzt hier mal den Griechischen genommen. Wer kann das lesen? Kann das jemand mal sagen? Der Willi ist nicht da, gell? Er ist jetzt aktuell gerade Griechisch. Nein, Griechisch hat er schon abgeschlossen für das Jahr. Ist ein weibliches Nomen und eigentlich ist es nicht so schwierig. Es kommt vom Verb eiro oder iro und es bedeutet vereinen, beitreten, verbinden. Und das hat auch ganz viel mit Sicherheit zu tun. Man findet den Begriff hier, den finden wir im Vorname Irene. Was bedeutet dein Name Irene? Jetzt weiß es. Spätestens jetzt weiß es. Hast du es vorher schon gewusst, gell? Oder Irina. Dort finden wir es. Also man sagt da Irene. Okay, so sagt man das, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich es richtig begriffen habe. Man findet es auf jeden Fall in dem, und darum eben auch Iro, nicht Airo. Genau, hat mit Vereinen, Beitreten, Verbinden zu tun. Bedeutet Frieden. Es impliziert also Einheit, es impliziert Frieden, Stille, Ruhe und Vereinigung. Der Jürgen hat es ja schon gesagt heute am Anfang. Beispiel dafür ist zum Beispiel, es kann ein Zustand sein von nationaler Ruhe, wo wir in Frankreich oder in der Ukraine aktuell nicht haben. Wo wir da sehr wohl haben. Gott sei Dank, Lob und Ehre. Es kann bedeuten Befreiung von Wut oder von Chaos vom Krieg. Es bedeutet Frieden zwischen zwei Individuen, eine Harmonie, Eintracht, Sicherheit, Wohlstand, Glückseligkeit. Es bedeutet auch der Frieden, wo der Messias, der Frieden des Messias, der Weg, der zum Frieden führt. Also der Rettung. Bedeutet es ganz klar aus der Bibel aus. Das Christentum, der ruhige Zustand von der Seele, wo sich gewiss ist von seiner Rettung. Wo weiß, ich bin im Frieden mit Gott. Wo deshalb nicht mehr muss fürchten etwas Bösartiges von Gott. Muss nicht mehr unwohl sein oder Angst haben vor Gott, dass Gott irgendetwas Schlechtes ihm tut, sondern zufrieden ist mit ihrem irdischen Los. Also ich habe das nicht geschrieben, sondern ich habe das direkt übernommen aus dem Kommentar raus. Welcher Art auch immer. Es ist auch der gesegnete Zustand von frommen und aufrichtigen Männern oder Frauen nach dem Tod. Und das kann ja wirklich nicht mehr zwischenmenschlich sein. Nach dem Tod ist nicht mehr zwischenmenschlich. Er sagt zum Beispiel, das erste Mal, was erwähnt wird, der Shalom in der Bibel, ist Genesis 15,5, wo Gott am Abraham verspricht, du wirst in die Ruhe eingehen. Er verspricht, er sagt, deine Nachkommen werden 400 Jahre in ein Land gehen und dort unterdrückt werden, 400 Jahre, du aber wirst in meinen Frieden eintreten. Das erste Mal, was erwähnt wird, in meinen Frieden, mit mir. Das ist der springende Punkt. Gegenteil von Irene, Antonym oder Gegenbegriff sind Zwietracht, Uneinigkeit, Disharmonie, Dissonanz, Streit, Zwist, Missklang, Hader oder Missstimmung. Irgendetwas ist einfach nicht gut, fühlt sich nicht gut an, ist wrong. Falsch. Okay. Das ist die kleine Wortstudie zum griechischen Begriff Irene. Jetzt, wie wenden wir das an? Frieden mit Gott, was bedeutet das? Oder am Anfang kommt der Frieden mit Gott selbstverständlich, wir kommen dann am Abend mal drauf, aus dem Kreuzestod von Jesus, wo die Rache Gottes an Jesus, wo auf Jesus fällt und deshalb von uns wegfällt und wir überhaupt können. Was? Dass wir überhaupt können, was? Jesus stirbt am Kreuz, damit wir können uns mit Gott versöhnen, in Frieden kommen mit Gott. Der Vater, zum Vater kommen, dass wir überhaupt können zu ihm kommen, ohne dass er uns, dass wir im Krieg sind. Genau das, das ist das, was Jesus tut am Kreuz. Und auch, dass wir den Heiligen Geist können empfangen können. Weil der ist heilig, der kann nicht im Unfrieden sein mit Gott. Der Heilige Geist, der geht nicht. Weil er ist heilig. Wieso denn tut der Paulus gemeint, die Gläubigen, die Geistgefüllten, immer wieder darauf hinweisen, sie sollen im Geist wandeln? Weil sie haben doch ursprünglich schon mal den Geist bekommen. Weil das ist ja genau der Punkt. Man kann dem Bekehrung sagen, man kann dem Buß sagen, man kann dem Umkehr sagen, man kann dem Taufe gehört noch irgendwie drin. Ich will da nicht auf die Systematik eingehen. Aus meiner Sicht gibt es nur wenig Systematik in dem Ganzen rein. Aber man könnte den Heiligen Geist empfangen, durch das, dass Jesus gestorben ist, und man empfängt den Heiligen Geist. Zum Beispiel durch die Auferlegung der Hände. Wieso erinnert denn der Paulus, wandelt im Geist? Seid gefüllt mit dem Geist. Es gibt diverse Stellen, wo sehr aktiv sind. Seid brennend im Geist, heißt es. Oder seid am Timotheus, entfache das Feuer, die Gnadengabe, die dir gegeben wurde durch die Auferlegung meiner Hände. Die Gläubigen werden konsequent immer wieder ermahnt, zum Vollgeist zu sein. Es ist faszinierend. Was ganz spannend ist, ist die Apostelgeschichte 4. In der Apostelgeschichte 4 haben wir eine Situation, wo, wer ist der Meinung, dass Johannes und der Petrus, die zwei Apostel, den Heiligen Geist empfangen haben am Pfingsten? Ich bin dieser Meinung, ich sehe das so. Seht das sonst noch jemand so? Okay. Pfingsten, der Heilige Geist kommt. Also der Petrus ganz sicher. Der Johannes, wer weiß, steht vielleicht nicht so genau. Ja, mal schon. Ganz sicher den Heiligen Geist empfangen. Okay? Und dann kommen sie ins Gefängnis, beziehungsweise zum Sanhedrin. Und dann wird betet für sie, der Gemeinde, und dann kommen sie raus. Und dann gehen sie rum, Apostelgeschichte 4,31, glaube ich, ist es. 4,31, könnt ihr nachlesen, wenn ihr es nicht glaubt oder nicht versteht. Und dann kommen sie raus und erzählen ihre Geschichte. Und dann geht die Gemeinde ins Gebet und sagt, Gott, gib uns Kraft zum Freimütig, können dein Zeugnis verkündigen, obwohl wir verfolgt werden. Und die Städte erbebte und alle, inklusive Johannes und Petrus, wurden gefüllt mit dem Heiligen Geist. Faszinierend. Wieso? Wir müssen da genau her schauen. Ich erzähle euch nachher auch, wieso, dass ich darauf komme, wieso das so wichtig ist. Weil Der Zustand von Ruhe, von Befrieden zwischen zwei Parteien, Königreich, gibt es nur immer dort, wo sich der menschliche Wille mit dem Willen von Gott in Einklang bringt. Und da, wo der Dario vorher gespielt hat, habe ich bewusst gefragt, kannst du möglichst das Wüsteste spielen, das dir irgendwie in den Sinn kommt? Weil es nicht Frieden gibt. Es passt nicht. Es stimmt etwas nicht. Es ist ein Missklang, eine Dissonanz, ein Disakkord. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Du bist eher der Musiker. Kann man sagen Disakkord? Okay. Ein Misston. Da, schau, so eine da. Eine Missstimmung, eine Disharmonie, Dissonanz. Und Königreich gibt es nur dort, wo der menschliche Wille sich unter den Willen von Gott begibt und in Einklang kommt mit Gottes Wille. Und dann kommt Kraft. Und dann kommt Königreich. Und dann sind die zwei im Frieden. Weil solange der menschliche Wille sagt, ich will das, und der göttliche Wille sagt, ich bin Gott, Kollege, du hast keine Ahnung von alles, ich bin König. Solange die etwas anderes denken, ist eine Diskrepanz, eine Disharmonie, ein Disklang. Und wir haben ein Problem, wir haben einen Unfrieden. Königreich geschieht immer dort, wo der menschliche Wille sich am göttlichen Wille unterordnet und sich mit ihm in Einklang bringt. Dort findet Königreich statt. Das ist Königreich des Friedens. Ist das nachvollziehbar, das muss ich sagen? Frage. Oder man betet ja, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Frage. Tut sich Gottes Wille am menschlichen Wille anpassen? Jemals? Tana macht so. Abraham und Gott, genau. Oder Lot? Hast du gesagt Lot? Ich würde sagen Jein. Aber die Frage müssen wir noch ein bisschen weiterstellen. Es gibt sehr wohl Momente, wo Gott am Menschen seinen freien Willen überlässt. In der Bibel. Wo Gott sagt, also gut. Zum Beispiel dort, wo Israel sagt, wir wollen einen König haben, wie alle Nationen um uns herum. Und Gott sagt, okay, wenn du wirklich so blöd bist, okay. Er hat es nicht wollen, er hat es nicht gut gefunden. Aber er hat tatsächlich am menschlichen Willen gesagt, okay, dann halt. Es gibt noch andere Geschichten, zum Beispiel der Hiskia. Wer kennt die Geschichte vom Hiskia? Der Hiskia war eigentlich ein guter König. Eigentlich. Und dann ist er krank geworden, und ist auf dem Sterbebett gelegen und es ist klar gewesen, er stirbt jetzt. Und dann hat er betet zu Gott und hat gesagt, Gott, gib mir noch mal ein längeres Leben. Und Gott hat gesagt, okay, also gut, kannst noch mal 15 Jahre haben. Und was ist passiert in diesen 15 Jahren? Er ist am Wohlstand verfallen und hat den Wohlstand mehr geschätzt als Gott. Er hat geschieden die 15 Jahre nicht mehr gehabt. Das müssen wir als Schlussfolge ausdrücken. So verstehe ich es. Das ist immer der aktuelle Erkenntnisstand. Ich verstehe nicht alles in der Bibel. Gott gibt schon manchmal noch, aber es ist in der Regel nicht gut. Krass wird es, wenn man den Römer 1 anschaut. Dann wird es richtig krass. Weil dort gibt Gott nämlich am menschlichen Willen nach. Dann nochmal Römer 1 bitte aufschlagen. Und dann tun wir dort ein paar Versen anschauen. Wir tun nicht alles lesen. Damit man versteht, was dort passiert. Ab Vers 21. Ja, es ist eigentlich vorher schon. Gottes Zorn über die Gottlosigkeit der Menschen. Vers 21. Also eigentlich sagt er vorher, man sagt dem Schöpfungsoffenbarung in der Theologie, eigentlich sagt er, es ist klar, dass es Gott gibt. Und es ist klar, dass der Gott muss angebetet werden. Das steht dort. Und nachher sagt er, Vers 21, Römer 1, Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind ihren eigenen Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert, da sie sich für weise hielten. Sie haben gedacht, wow, ich bin so weise. Aber sie haben Gott nicht angebetet. Da sie sich für weise hielten und sie Und sind sie zum Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild des dem vergänglichen Menschen, den Vögeln, den vierfüßigen und kriechenden Tieren. Du sollst ja kein Gottesbild machen, schwingt damit. Ja? Und jetzt schaut der nächste Vers, 24. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen. Zur Unreinheit. So dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrten. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum, steht, hat Gott sie hingegeben, den Begierden ihres eigenen Herzens. Und noch heißt es noch, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Und sie tun nicht nur die Sachen, sondern finden es auch noch gut, wenn es andere machen. Tut Gott sein Wille jemals am Mensch anpassen? Ja. Ist das jemals gut? Nein. Wenn immer Gott sagt, also gut, du Mensch, dann ist das übles, übles Gericht. Es ist nicht gut. Es ist nie gut. Es gibt nie Frieden. Er sagt zwar am Mensch, also gut, dann mach das, wenn du das unbedingt willst. Aber wisse, es kommt nicht gut und es gibt keinen Frieden. In dem liegt kein Frieden. Im krassen Gegensatz dazu, zu dieser Dissonanz, jetzt möchte ich die positive Seite anschauen, das ist die negative. Aber wir müssen sie verstehen, den Unfrieden, wenn man den Frieden verstehen will. Statt der Psalm 37, Vers 4, das ist mein Lieblingspsalm, mein Lieblingsvers. Habe deine Lust am Herrn, so wird dir der geben, was dein Herz begehrt. Nicht begehre in deinem Herz und er wird dir geben und dann gibt es Frieden. Sondern habe deine Lust am Herrn. Mit anderen Worten, verbring Zeit mit Gott. Versteh, wer er ist. Gottes Offenbarung. Gott ist das Hauptsubjekt der Bibel. Jetzt kommen wir wieder zum Anfang. Versteh, wer Gott ist und bring dich mit dem in Einklang. Denn werde ich dir geben, was dein Herz begehrt. Weil in dem Moment begehrst du eben Königreich. In dem Moment begehrst du Königreich. Und dann gibt es Frieden und Freude und Kraft. Und das ist das Versprechen, das da drin liegt. Frieden im Königreich bedeutet, den eigenen Wille am Wille vom König unterzuordnen und nicht nur unterzuordnen, sondern in Einklang zu bringen. Und zwar wir müssen unseren Wille ihm seinem Wille anpassen. Darum beten wir ja, dein Wille geschehe. Und nicht und nie und nimmer mein Wille geschehe. Amen. Ich habe es nicht erfunden. Aber es ist, glaube ich, klar. Wir müssen unseren Willen in Einklang, in Akkord bringen mit Gott. Rechtschaffenheit, Friede, Freude und Kraft, die vier, die hängen ganz nahe miteinander zusammen. Weil ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Ohne dass ich das tue, was Gott sagt, komme ich nie in Frieden mit Gott. Ohne Frieden gibt es keine tiefe, wahre Freude. Ich kann nicht wirklich in Freude wandeln. Ich freue mich, kann ich nicht sagen, von ganzem Herzen, wenn ich im Unfrieden bin mit Gott und ungerecht unterwegs bin. Die Rechtschaffenheit fehlt. Ohne Rechtschaffenheit gibt es keinen Frieden mit Gott. Das kommt nur... Rechtschaffenheit kommt nur, und jetzt kommt auf den Heiligen Geist zurück, durch einen aktiven Wandel mit dem Heiligen Geist. Ihr habt die Folie schon jenste Mal gesehen. Aber ich glaube nicht, dass ihr sie schon begriffen habt. Weil ich habe sie noch viel mehr gesehen und ich habe sie geschrieben und begriff sie immer noch nicht ganz. Darum bringe ich sie nochmal. Schau, wir haben den Heiligen Geist empfangen. Ja, und er ist da und er geht nicht mehr weg. Das ist Neues Testament, das ist Pfingsten, das ist Versprechen. Er geht nicht mehr weg. Wir haben ihn bekommen. Und durch das, was wir bekommen haben, kommen wir jetzt auf die Dimension Seele Gott erkennen, uns ausrichten mit unseren Emotionen, mit unserem Denken, seid erneuert in eurem Denken und mit unserem Willen, dein Wille geschehe, damit wir doch ausgerichtet sein mit dem Heiligen Geist und dass die Taten, die wir tun, aus dem Heiligen Geist rauskommen. Und nicht aus unserer eigenen Begierde, aus unserem eigenen Denken. Mache ich das schon? Manchmal? Versuch es regelmäßig. Das ist eine tägliche Sache. Seid gefüllt mit dem Geist. Wandelt im Geist und nicht im Fleisch. Heißt, da gesehen, das könnt ihr nachlesen, die Stelle. Wandelt im Geist und nicht im Fleisch. Wenn wir einmal den Heiligen Geist überkommen, heisst nicht, dass man nachher immer im Heiligen Geist wandelt jeden Tag. Sondern wir müssen neu gefüllt werden. Die Frage ist nur, was muss gefüllt werden? Nicht der Geist. So verstehe ich es. Wir können gerne darüber diskutieren. Der Geist muss nicht neu gefüllt werden, den haben wir bekommen. Da wohnt jetzt der menschliche Geist, ist gefüllt mit dem Heiligen Geist. Es hat mit Wiedergeburt zu tun, es hat mit Geistesfüllung zu tun. Ich will nicht auf Geistestaufe eingehen. Schon gar nicht heute Morgen, wenn wir keine Zeit haben. Was gefüllt muss werden, sind die Emotionen. Darum hat Gott ein Erdbeben geschickt, in der Apostelgeschichte. Bläm, ich bin der Gott, der die Erde zum Erbeben bringen. Jetzt geht raus und geht Zeugnis. Da hat ganz viel gemacht mit den Emotionen. Und sie gingen hin und verkündigten bis an die Enden der Erde. Unsere Gedanken müssen sich ausrichten. So wie Gott denkt. Und unseren Wille, dein Wille geschieht. Ich kann es nicht anders sagen. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. In mir, heute und jetzt, fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Nicht, weil ich den Heiligen Geist nicht habe, sondern weil meine Seele muss ausgerichtet werden mit dem Heiligen Geist. Und dann heisst es von Jesus, voll Heiligen Geistes, in der Kraft des Heiligen Geistes ist er rausgekommen aus der Wüste nach der Versuchung. Und der Heilige Geist ist ja vorher schon gekommen. Aber es wird immer wieder erwähnt. Seid brennend im Geist. Und darum bitte ich, und darum singen wir, Geist des Vaters, komm und fülle mich. Dario, wir singen immer mehr von dir. Darum singen wir so Lieder. Wenn wir sagen, komm, damit ich je länger, je mehr kann in dein Königreich eingehen, damit meine Seele da im Einklang ist mit deinem Wille, meine Emotionen, meine Gedanken im Wille mit dir. Damit es keine Dissonanz mehr hat. Nicht zu vergessen, der Friede ist eine Frucht vom Geist. Es ist nicht einfach ein Konzept oder eine Idee. Es ist eine Frucht, die wächst aus dem Geist Gottes, wenn er in dir und in mir wohnt. Und ich mich ausrichte danach, dann gibt es da Frieden in den Taten. Wahre Königreichsfriede bedeutet wahre Königreichsherrschaft. Gott darf regieren. Sein Wille darf vorausgehen und ihm folgen. Manchmal stehen wir da in einem Kampf. Weil Frieden ist nicht einfach ein Konzept. Ich werde nie mit einem Dämon im Frieden sein. Und mit einer Lüge. Nein! Ich werde nie einem Dämon sagen, also gut, dann haben wir halt Frieden um der Harmonie willen. Nein! Das ist ein Kampf. Darum kann Frieden von der Königsherrschaft eben auch Kampf bedeuten. Und es ist ein Kampf. Jeden Tag, der Galater 5 sagt es ganz klar, der Römer 8, da könnt ihr es nachlesen. Entschuldigung. Wir sind in einem Kampf zwischen Fleisch und Geist. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Und der Geist begehrt gegen den Körper und der Körper gegen den Geist. Galater 5. Es ist ein Kampf, wo wir täglich drinstehen, damit sein Reich, seine Herrschaft da. Der Kampf ist um die Seele und um die Herrschaft Gottes in unserer Seele. In unseren Gedanken, in unseren Emotionen und in unserem Willen. Das Beispiel dafür zwischen Jesus und Petrus vor Pfingsten, wesentlich, ist, dass Jesus sagt, ich werde sterben. Und der Petrus sagt, nein, du Jesus darfst doch nicht sterben. Und da redet er komplett aus dem Fleisch raus. In dem Moment redet nicht der Geist aus ihm. Der Geist kommt erst später. Er redet aus dem Fleisch. Und was sagt Jesus zum Petrus? Weiche von mir, Satan. Weil er begreift, dass der Satan immer Lüge einflüstert, der Petrus in seinem Kopf, in seinen Gedanken, sagt, nein, du darfst nicht sterben, das ist eine Lüge, weil das Sterben genau das Wesentliche ist. Und zu verstehen, ist ja genau entscheidend. Und seine Emotionen bringen ihn dann dazu, eine Willensäußerung zu machen. Er sagt, Jesus, du darfst nicht, nein! Und Jesus sagt, weiche von mir, Satan. Am Petrus sind Wille, seine Emotionen und seine Gedanken sind nicht im Einklang gewesen mit dem Willen von Gott. Nicht im Akkord. Aber es lohnt sich, im Frieden mit Gott zu leben. Weil der Psalm 37, Vers 4 sagt, freue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Damit wir anfangen, das Königreich begehren. Das Königreich ist wie ein Schatz im Feld. Ich muss den anfangen begehren. Ich muss verstehen, wie wertvoll das ist. Und wenn ich merke, wie wertvoll das ist, dann gebe ich alles andere weg, damit ich den Schatz erlangen kann. Das ist Königreich. Wenn Jesus sagt, Königreich ist wie. Verlangt nach dem Königreich. So wird es zu einem Verlangen von eurem Herz und Gott wird es füllen. Das ist das Versprechen in dem Psalm. Du weißt, dass das Königreich Gottes gekommen ist, wenn du im Einklang mit Gott, mit Gottes Willen unterwegs bist und du Frieden hast in deinem Herz. Und wenn du hörst und sagst, bin ich auf dem richtigen Weg, Gott? Und er sagt, da gibt Frieden. Und ich weiß, da ist keine Diskrepanz mehr. Dann weiß ich, dass ich im Akkord bin. D'accord? Für die, die Französisch reden, d'accord? Oui, oui. Zumindest sagen, oui, oui, oh, oh, oh. Oui, oui. Oh, baby, baby, oui. Dario, darf ich dich bitten, d'accord zu spielen, statt disaccord. Wir kommen zum Abendmahl. Wenn du das Abendmahl jetzt nimmst, dann tu dich daran erinnern, dass Jesus dich gekauft hat, dass er dich frei gekauft hat von dem Status, den du den Heiligen Geist nicht hast können haben und nicht hast können zum Vater kommen, ist er ans Kreuz gegangen und für dich gestorben, damit du kannst zum Vater kommen, damit du kannst, wie der Hans richtig gesagt hat, Frieden kannst haben. Mit dem absolut krassen Gott, mit dem absolut beeindruckenden Gott. Es gibt einen Vers im Hebräer, was heißt, es ist eine, it's a terrible thing to fall into the hands of the living God. Es ist eine schlimme Sache, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hast du gesagt? Weiß, kennt ihr nicht auf Deutsch, kann nicht mehr zitieren. Ich habe gerade nicht aufgeschrieben. Es ist eine schlimme Sache, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist furchtbar, danke. Ja. Wir wollen nicht in die Hände vom lebendigen Gott fallen, im Unfrieden. Aber wir dürfen zu ihm kommen, durch das, was Jesus tut hat am Kreuz, durch das, dass der Heilige Geist in uns wohnt, uns heiliget, uns reiniget, dürfen wir zu Gott kommen. Nütze doch den Moment von dem Abendmahl, um dich in Einklang zu bringen, in Akkord, währenddem dass der Dario und das Worship-Team weitere Akkorde spielen. In Einklang zu kommen und sage, Jesus, dein Wille geschehe. Du bist Herr und König. Wenn du Jesus nicht kennst, dann komm zum Kreuz. Weil durch ihn und das, was er tun hat, durch seinen Tod und seine Auferstehung, darfst du den Heiligen Geist haben, du darfst leben, du darfst im Frieden kommen und du darfst täglich mit dem Heiligen Geist gefüllt werden. Es lohnt sich. Es lohnt sich, weil unser tiefstes Verlangen wird damit gefüllt. Amen. Ihr dürft einfach kommen zum Abendmahl. Es hat einen Tisch da links von mir rechts von euch und es hat da außen einen und hinten wahrscheinlich auch Reto. Ja, hinten. Okay. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist zum Frieden bringen. Du bist der Friedenfürst. Du bist gekommen, zum Frieden bringen. Frieden auf Erden. Du bist gekommen, dass wir dürfen Wohlgefallen finden vor dir. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Darum bist du gekommen. Du bist gekommen, um das Königreich zu verkünden. Und das Königreich bedeutet eben Frieden mit Gott. Und deshalb auch Frieden miteinander. Danke für das, was du tust. Und du sagst, wir sollen uns erinnern, dass du gestorben bist. Mit dem Abendmahl, wenn wir zusammenkommen. Und dass wir Frieden haben mit dem Vater Jesus. Danke von ganzem Herzen.